Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anstiften, dem Podcast der Berliner Stiftungswoche. Hier wollen wir Sie auf der einen Seite anstiften zu mehr Engagement und Beteiligung. Wir wollen Sie aber auch anstiften, die Augen zu öffnen für das Engagement um Sie herum und sichtbar machen, was Stiftungen leisten und welche Themen in der Stiftungswelt gerade wichtig sind. Wir wollen heute mit Frau Prof. Dr. Jutta Almendinger und Daniela Schad gemeinsam zurückblicken und uns ansehen, wie es uns in den letzten Monaten ergangen ist, was wir erlebt haben und wo uns diese Zeit möglicherweise hinbringen wird. Wir, das sind dabei zum einen alles Individuen. Wir, das ist aber auch die Zivilgesellschaft, die in den letzten Monaten ein Großmaß an Zusammenhalt gezeigt hat. Und wir, das ist an genau dieser Stelle auch die Berliner Stiftungswoche, die das Engagement der Berliner Stiftungen und ihren Anteil an einer lebendigen und innovativen Zivilgesellschaft sichtbar macht. In diesem Sinne begrüßen wir heute zum einen die Soziologin Jutta Almendinger. Sie zählt seit Jahren zu den wichtigsten Stimmen der deutschen Wissenschaft. Von 1999 bis 2002 war sie als erste Frau Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Im April 2007 übernahm sie die Leitung des Wissenschaftszentrums Berlin und wurde an der Humboldt-Universität zur Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung ernannt. Seit 2012 ist sie ebenso Honorarprofessorin an der Freien Universität und hat 2018 zu unserer Freude die Berliner Stiftungsrede gehalten. Zum anderen begrüßen wir die Journalistin Daniela Schad. Von März 2012 bis März 2017 hat sie als Lebensgefährtin des Bundespräsidenten Joachim Gauck AD zahlreiche Aufgaben im sozialen und karitativen Bereich übernommen. Sie war in der Zeit beispielsweise Schirmherrin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung von UNICEF und des Müttergenesungswerkes. Ganz besonders freuen wir uns aber, dass sie auch heute noch die Schirmherrin der Berliner Stiftungswoche ist. Herzlich willkommen, schön, dass Sie beide da sind.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sie beide verbindet ja eine relativ lange Freundschaft. Sie kennen sich schon sehr lange. Wie haben Sie sich kennengelernt? Gab es da einen Auslöser? Ich habe bei dem letzten gemeinsamen Aufeinandertreffen eine sehr starke Sympathie zwischen Ihnen beiden gemerkt. Das war das Stiftungsdinner 2018. Wie haben Sie sich kennengelernt, Sie beiden? Wissen Sie das noch?
Ich glaube, über eine Person vermittelt, die jetzt nicht hier ist im Moment.
Also ich weiß gar nicht, ich kenne Frau Almendinger natürlich schon viel länger, als sie mich kennt, weil ich bei der Zeitung ja auch mit ihren Studien auch zu tun hatte. Und ich fand es dann sehr schön und interessant, den Menschen auch zu treffen. Das hat er natürlich mit dem Amt von Joachim Gauck zu tun. Und da trifft man viele interessante Menschen auch aus der Forschung. Das ist an sich eine schöne Sache, aber wenn man dann jemanden tatsächlich vor sich hat und ihn fragen kann, dessen Studien und Ausarbeitungen man schon lange einfach berufsmäßig auch wahrgenommen hat, ist es nochmal schöner. Wann genau es war, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich weiß, dass es großen starken Spaß gemacht hat. Und wir waren mal auch bei einem Gespräch über Bildungspolitik. Da hatte Joachim Gauck sie eingeladen und da habe ich natürlich gleich gesagt, da will ich aber auch mitkommen. Und das war sehr intensiv und sehr anregend. Und seit der Zeit ist der Kontakt eigentlich nie so ganz richtig.
Das ist jetzt interessant, dass Frau Schad sozusagen die intellektuellen Gesprächspunkte anreißt. Das stimmt, dass der Bundespräsident mich eingeladen hat. Ich hatte mal ein sehr persönliches Buch über meinen Sohn und seine drei Freunde geschrieben mit der Frage, warum ist mein Sohn jetzt Arzt und die drei anderen Kinder, die meines Erachtens viel klüger waren, zumindest waren sie es damals, als mein Sohn, sind Mechatroniker und Bäcker geworden. Und das fand ich großartig, dass ich da sofort bemühen dürfte. Wenn Sie jetzt vorher nachgehakt hätten, dann hätte ich gesagt, eigentlich haben wir uns so richtig gut verstanden, als wir hands-on in der Küche standen. Und das war aus Anlass der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, wo sie die Schirmfrau war in ihrer Funktion als First Lady und ich im Kuratorium sein darf seit langer, langer Zeit. Und da, das ist ja auch so eine Aufgabe der Stiftungswoche, tritt man tatsächlich in Kontakt sowohl untereinander als auch natürlich mit den jungen Mädchen und den Jungs. Und es gab damals eine Frau Schad mit so einer dicken Schürze und wir haben keine Ahnung, was
da war. Da war Schubeck noch dabei, ne? Dieser Fernsehen.
Ja, das erinnere ich weniger als Sie. Aber es stimmt, er hat so getan, als ob er uns was zeigen.
Sehr schön. Ja, ich hatte auch bei dem Stiftungsdinner das Gefühl, dass die Freundschaft oder die Beziehung zwischen Ihnen beiden durch viel Sympathie und auch eine gute Stimmung geprägt ist. Insofern freue ich mich ganz besonders, dass Sie beide heute hier sind.
Das zeigt mal wieder, wie wichtig Kinder als Vermittlerinnen sind.
Ja, weil die zwischen ihnen beiden eine Brücke gebaut haben.
Das zeigt auch wieder, wie wichtig persönliche Kontakte sind.
Mal so. Genau, und wollen wir die persönlichen Kontakte gleich aufnehmen, denn mich interessiert natürlich, wie Sie beide die letzten 16 Monate wahrgenommen haben, in denen sich unser Alltag teils grundlegend geändert hat. Der Cicero hat einmal über Sie geschrieben, dass Sie stets genau hinsehen, beurteilen und gewichten. Und da interessiert mich natürlich die Wahrnehmung und auch die Beurteilung, was sich an unserem Alltag verändert hat, Frau Schad.
Naja, durch die Lockerung der letzten Tage und Wochen ist es wieder ein bisschen in den Hintergrund getreten. Es hat sich natürlich immens viel geändert für viele Menschen auf sehr unterschiedliche Weise. Ich glaube, erstens mal muss man diese Zeit zweiteilen, bis nach dem ersten Lockdown, wir lernen ja immer neue Worte, also nach dem ersten Lockdown und den Lockerungen, dann ging es ganz gut, richtig schwierig wurde es dann, als die Zahlen wieder hochgingen, die Inzidenzen, und dann wurden zum zweiten Mal die Schulen dicht gemacht und man konnte nicht mehr raus. Wenn man einen Begriff nimmt, der vielleicht alles verbindet und ich glaube auch die Menschen in den unterschiedlichen Situationen verbindet, dann ist es zunächst mal das Gefühl der Entschleunigung, was gerade in der ersten Phase gar nicht mal so negativ gesehen wurde. Also mir ging es so, dass ich überhaupt, wenn man mal rauskommt aus dem Tritt, merkt man, wie schnell unser Leben getaktet ist. Und dass das manchmal auch durchaus fordernd und ganz gelegentlich auch überfordernd sein kann. Also dieses zwangsweise ruhiggestellt sein hat natürlich ganz viele schwierige Seiten, aber es hat einem auch mal klar gemacht, dass es mit diesem ständigen Drehen im Hamsterrad, dass da auch was nicht stimmt. Also ich glaube, das ist auch so, diese Entschleunigung für beide Phasen, das ist was glaube ich, eigentlich alle Menschen erlebt haben.
Ging Ihnen das auch so, Frau Almdinger?
Frau Schad hat ja damit begonnen, dass diese Krise sehr viele Unterschiede zunächst mal offengelegt hat. Und das ist jetzt der Unterschied zwischen uns beiden, der extrem ist, weil ich gerade in der ersten Phase das absolute Gegenteil einer Entschleunigung erlebt habe, weil ich die Mittel noch nicht zur Hand hatte, mich so zu organisieren, dass es entschleunigt werden konnte. Es ist so, dass ich eher mehr als weniger Termine hatte, aber was wichtig war, ist das, was man normalerweise als ein beschleunigtes Leben fasst, nämlich zum Bahnhof zu rasen, einen Zug zu bekommen, im Zug zu sitzen, aus dem Zug auszusteigen, zum nächsten Termin zu gehen, ich in der Retrospektive als Entschleunigung wahrgenommen habe, weil mein Leben ja von jetzt auf nachher nur noch darin bestand, von einer Zoom- oder WebEx-Konferenz in die andere zu gehen, ohne dass ich einen Weg gehabt hätte zum Bahnhof, ohne dass ich die Gesichter gesehen hätte, ohne dass ich ein Leben in dem Zug gehabt hätte, wo ich dann mir eine Tasse Kaffee hole, wo ich mir nochmal die Unterlagen anschaue. Also all das, was ein beschleunigtes Leben, wo man ständig da auf Reisen und so etwas, dachte ich, ach, das waren doch tolle Zeiten des Übergangs, da habe ich die Welt noch gesehen und so war ich mit mir alleine. Und auch meine Mitarbeiterin, das hat schon lange gebraucht, bis man sagte, nee, so etwas wie eine Zugverspätung gibt es jetzt eben auch bei einer Zoom-Verspätung. So etwas wie eine Pause zwischen zwei Veranstaltungen muss nicht initiiert werden durch einen Zug, auf den man wartet und sozusagen ein paar Schritte, die man läuft, sondern das muss reingesetzt werden. Und das ist mir bis heute nicht gelungen, sodass ich meines Erachtens in den letzten 16 Monaten so viel wie noch nie gearbeitet habe und meine Mitarbeiter auch. Und das andere war, dass ich mir trotz dieser maximalen, ich würde es fast sagen, Überlast, weil auch das, was ich sonst im Büro gut hinbekommen habe, so um 17, 18 Uhr mal, das hat sich ja auch alles bis in die Nacht dann reingezogen, weil ja nicht mehr gereist wurde und ich meine Kollegen dann in den USA und so weiter und so fort auf deren Zeitkanälen da hatte.
Also eigentlich so eine Verschwimmung von oder Verwaschung von den Grenzen. Das ist jetzt meine Arbeitszeit, das ist die Pause und das ist...
Eine definitive Mehrarbeit, überhaupt gar keine Frage. Und wenn ich meine Mitarbeiterinnen, meine Mitarbeiter, egal in welchen Bereichen sie arbeiten, dann sagen sie alle, sie arbeiten während der Pandemie oder jetzt auch immer noch mehr als zuvor. Also insofern... habe ich noch gar nicht über dieses Verwaschen gesprochen, welches bei mir ja maximal privilegiert auffangbar war, bei anderen mit Kindern in anderen Phasen ja nicht.
Ich wollte auch nicht vorgreifen, es klang nur tatsächlich schon an, weil auch bei uns die Arbeitstage gefühlt länger wurden, einiges langsamer ging, länger gedauert hat, sich zu kommunizieren und sich zueinander zu telefonieren, was natürlich eine Art Entschleunigung zur Folge hatte, aber auch, dass die Tage einfach länger wurden. Und das ist auch was, was ich in meinem Umfeld sehr stark wahrgenommen habe. Wie hat sich denn der Alltag in Ihrem Umfeld auch verändert? Also Sie haben schon von Ihren Kollegen gesprochen. Ist das auch was, was Sie bei Freunden, auch vielleicht bei anderen sozialen Schichten, die man auch beobachten kann, von denen ja auch viel die Rede ist, die man da wahrnehmen kann?
Im eigenen Umfeld ist es natürlich so, dass die Einschränkungen von sozialen Kontakten, die hat ja nur alle betroffen und das ist nicht schön. Ich habe aber die Logik dieser Entscheidung durchaus eingesehen und das war auch machbar. Ich möchte aber nochmal auf die Betrachtung von Frau Almendinger zurückkommen, aber da würden wir ein bisschen weit vorgreifen. Ich glaube, dass das, was Sie beschrieben haben, Frau Almendinger, das ist überhaupt ein Ergebnis der zunehmenden Digitalisierung. Das wird die Arbeitswelt der Zukunft auch, wenn irgendwann mal, was wir hoffentlich bald erleben, dieses Virus vollständig besiegt sein wird, das wird auf uns zukommen und dass die Organisierung einer humanen Arbeitswelt, vor allen Dingen was die was die zeitliche Begrenzung angeht, das wird eine der großen Aufgaben sein. Und da hat Corona, es hat einfach einen unglaublichen Schubs gegeben in die Richtung. Das hätte sich, denke ich, schon in die Richtung entwickelt, aber deutlich langsamer. Und jetzt muss das eben sehr, sehr schnell gehen. Auch nicht für alle Beschäftigten in der gleichen Weise. Aber das ist was, was mich beschäftigt, gerade was Sie gesagt haben, dass die Trennung von Erwerbsarbeit und Privatleben, dass die so, wie ich es noch kenne, selbst aus meinem Arbeitsalltag als Journalistin, ich hatte zu Hause dann auch einen Computer und ich habe Nachrichten gesehen und Zeitungen gelesen und so, aber es war klar, irgendwann, spätestens um 11:30 konntest du, da war Schluss dann, da konntest du auch nichts mehr aktualisieren, da musstest du auf den nächsten Tag warten. Es gab eine Trennung zwischen Arbeit und Privatleben. Und ich glaube, dass das für Menschen extrem wichtig ist. Sonst bist du in einer Dauerschleife, sonst bist du immer auf Standby. Und ich glaube nicht, dass das Menschen sehr gut bekommt. Es gibt Berufe, da ist es sicher nicht anders machbar, wie Ärzte eben auch Bereitschaftsdienst haben, zum Beispiel. Aber also das ist ein großes Thema. Und wenn wir jetzt, um dann tatsächlich auf Corona zurückzukommen, wenn wir jetzt durch diese Pandemie einen solchen Tritt ins Kreuz gekriegt haben und das alles sehr schnell gelaufen ist, jetzt warte ich auf die Modelle, wie man eine humane Arbeitswelt und humane Arbeitszeiten organisiert, also richtig organisiert. Und das wird eine ganz spannende Angelegenheit.
Dieser Punkt ist ja auch zum Teil in der großen WZB-Studie zum Alltag in Corona-Zeiten mit abgehandelt und abgefragt worden. Ich habe auch an dieser Befragung teilgenommen.
Ach, wie süß.
Ja, wo man natürlich gefragt wird, was hat sich in Ihrem Alltag verändert, aber auch in Ihrer Arbeitsweise. Was haben Sie denn für einen Eindruck, vor allem Dinge, welche Veränderungen da in der Studie am häufigsten genannt wurden? Also die Auswertung vom ersten Teil der Studie ist ja vor einiger Zeit schon veröffentlicht wurden. Was hat sich allgemein bei den Menschen am deutlichsten verändert?
Naja, ich weiß nicht, ob sich so viel verändert hat. Also was sehr deutlich geworden ist, ist etwas, was wir lange wissen, aber immer gerne zugleistern. Das Leben hat halt glücklicherweise sehr unterschiedliche Phasen. Und wir tun ja in unserer Arbeitswelt nach wie vor meines Erachtens so, als könnte man ununterbrochen jetzt dann da diese Vollzeit arbeiten. Und das ist auch so ein implizites Ideal, was man jetzt Frauen und allen Beschäftigten zumutet. Aber das ist es ja nicht. Und wenn diese Corona-Studie oder diese Corona-Zeit, das ist jetzt nicht nur die Studie des WZB, es sind ja sehr viele andere Studien auch mit demselben Ergebnis, dann haben sie gezeigt, dass natürlich jemand wie ich mit einem erwachsenen Sohn und Partner, der bestens beschäftigt ist, in einer Führungsposition und mit extrem vielen Netzwerken, die jetzt nicht notwendigerweise neue Netzwerke kreieren muss, ein vollkommen anderes Leben hat als Freundinnen von mir, die viel jünger sind, die noch in der Entwicklungs- und Qualifikationsphase sind, 3 keine Kinder haben, der Mann vor Ort zu arbeiten hat und sozusagen das Leben zusammengebrochen ist. Ja, also weil es eben nicht mehr ging. Man kann keine 3 Kinder irgendwie beschulen oder unterhalten und gleichzeitig an wissenschaftlichen Papieren arbeiten und gleichzeitig noch das Dach der Organisation der ganzen Familie managen und das dann wieder gegenübergestellt zu anderen, deren Eltern zu pflegen waren oder gerade im Krankenhaus waren. Also diese Vielfalt, dieser Reichtum des Lebens wurde in der Zeit sehr, sehr deutlich. Und dann nochmal, was ich an meinem Umfeld, in meinem direkten Umfeld beobachtet habe, waren 2 Dinge. Auf der einen Seite etwas, was ich fast mit Sozialdarwinismus bezeichnen würde, was mir so klar noch gar nicht, also nie geworden ist wie in dieser Zeit. Ich lebe in Berlin in der Gegend mit sehr, sehr vielen Kneipen und so Locations und so weiter und so fort. Wie sehr es dann darauf ankommt, den Habitus der Nachbarschaft zu erspüren, den Dreh zu finden, überleben zu können. Ja. Und wie dann das Essen in welche Gläser, mit welchen Etiketten dann gesetzt wird, um auf einmal Schlangen stehen zu lassen, um dieses dann fertige Essen dort zu holen. Versus Auslagen eines Italieners, wo vertrocknete Pizza quasi lag und niemand isst hin. Ja. Und natürlich hat es das eine überlebt und das andere nicht. Und diese Beispiele, die könnte ich durch alle möglichen Geschäfte mit Kundenbeziehungen durchblättern. Und die Gegenseite davon natürlich, wie wichtig ein Sozialstaat ist. Das hat uns das auch gezeigt. Ja, also wir haben ja oft dann so eine Tendenz zu sagen, naja, also ich mit Freunden, wir verdienen beide mehr oder weniger gut. Oder oft sage ich, ach, muss der weniger arbeiten und verdienst doppelt so viel. Solche Freunde habe ich viele in meinem Beamtenjob. Aber die schauten jetzt natürlich ganz anders und viel, viel ängstlicher in die Zukunft. Und diese Absicherung, die ist etwas Wichtiges für das Leben. Ja, und dass ich jetzt in diesem privilegierten Zustand war, mir gar keine Sorgen machen zu müssen diesbezüglich, das war Luxus pur, aber gleichermaßen für mich schon mit sehr vielen Emotionen verbunden, was die mega prekären Lagen anderer betrifft.
Diese prekären Lagen auf der einen Seite, aber auch bilde ich mir ein, beobachtet zu haben, dass diese Schere oder die Unterschiede eigentlich noch größer werden. Also die, wie Sie sagen, in der ganz luxuriösen Ausgangslage, ich selbst zähle mich auch dazu, ich habe einen festen Job, brauche mir da nicht Sorgen um den nächsten Monat zu machen, aber tatsächlich bei Freunden, die zum Beispiel freiberuflich arbeiten in allen möglichen Branchen, die auf einmal nicht wissen, wie der nächste Monat aussehen wird und ob sie noch ein Engagement haben oder ob sie einfach genug Arbeit haben, dass diese Unterschiede sich einfach vergrößert haben.
Also ich habe da jetzt keine eigenen wissenschaftlichen Studien. Ich fische hier aus meiner Zeitungslektüre. Ich habe, weiß ich nicht, vor ein paar Tagen gelesen. Das finde ich ganz interessant, dass sich die Einkommensunterschiede im Prinzip eher verringert haben, aber nicht dadurch, dass Menschen in prekären Situationen deutlich, also wo soll es auch herkommen in der Pandemie, mehr hätten, sondern durch die prekäre Lage, Sie haben die Freiberufler genannt, also auch die Selbstständigen. Da waren natürlich auch große Einbrüche. Ich glaube, das ist schon, natürlich gibt es diese Schere. Dann gibt es unterschiedliche Aussagen, wie stark, ob und wie, wenn ja, wie stark sie auseinandergeht. Aber das ist ein Thema, was wir auch schon lange diskutieren. Ich finde es gleichwohl sehr interessant. Ich habe nochmal, nachdem ich auch einen Artikel von Frau Almendinger gelesen habe, und Sie haben da auf diesem sozialökonomischen Panel, das ist, glaube ich, Uni Bielefeld und DIW, verwiesen, die verschiedene Untersuchungen gemacht haben, dass die, Sie haben die Menschen auch gefragt, denken Sie, die Menschen in ihrer Umgebung sind vertrauenswürdig, sind sie fair und hilfsbereit? Und da hat sich also in den letzten, ich weiß nicht, das war von wann genau die Umfrage war, ich glaube, das war nach dem Lockdown 2020 oder das eine sogar von 21. Und da hat sich die Zahl der Menschen, die ich an sich sowieso schon einigermaßen hoch finde, noch erhöht. 2018 haben 70% im Westen gesagt, ja, meine Mitmenschen sind eigentlich sehr hilfsbereit und nett. Zwei Jahre später waren es 76, also ein Plus von 6%, und dasselbe ist im Osten, da waren es 2018 65% und vergangenes Jahr 71%. Ich glaube, das gibt es, Frau Almendinger, den von Ihnen beschriebenen Sozialdarwinismus, ist aber ein sehr, sehr hartes Wort. Also in der Erfahrung, gerade in der ersten Phase der Pandemie, das löst natürlich nicht die Probleme, wenn mein Nachbar an der Tür klingelt und sagt, Mensch, ich gehe einkaufen, kann ich was mitbringen? Brauchst du was? Können wir dir irgendwie zur Seite stehen? Aber das doch also ich war selber erstaunt, weil ich natürlich als doch irgendwie immer noch medienaffiner Mensch unentwegt von der gespaltenen Gesellschaft höre und mir da auch Sorgen drum mache. Aber diese relativ hohen Werte, also 76% sagen, eigentlich sind doch die Menschen in meiner Mitwelt und Umwelt, wie ich sie erlebe, sie sind hilfsbereit, sie sind sozial kompetent. Ich habe mich gefreut, als ich das gelesen habe und musste mal so ein paar Sachen bei mir selber wieder neu justieren, weil man natürlich, ich kenne es als Journalist, man will ja Missstände aufgreifen. Und dann hat man irgendwann das Gefühl, es gibt ausschließlich Missstände, was die Realität auch nicht gänzlich abbildet. Das ist richtig, dass man das macht, aber ich habe mich selbst ertappt, wie überrascht ich war von diesem, zumindest in dieser Hinsicht, sehr positiven Wert.
Ich stimme zu, dass vielleicht dieses Wort des Sozialdarwinismus zu hoch gegriffen war. Das liegt daran, dass ich gar nicht primär jetzt darüber sprechen wollte, wie sich das alleine auf einer Einkommensschiene oder so etwas oder abbildet, diese Einkommensschere. Das müssen wir sehen, wenn dieses Kurzarbeitergeld wieder, das hat ja extrem viel geholfen. Der Staat hat ja extraordinär da viel rein. Und das ist ja auch super. Sondern, dass mir auf einmal, was ich ja sonst in der Vorlesung sage, wie wichtig Bildung ist, wie wichtig nach Pierre Bourdieu diese unterschiedlichen Kompetenzen, also soziale, kulturelle Kompetenzen sind, das hat man halt in meiner Straße so richtig gesehen. Die manchen, die wussten halt, wie ich das Spiel spiele und überlebe und so Nachbarschaftsevents auch während Corona machten, also wie man miteinander umgeht, und diejenigen, die das nicht lesen konnten, die haben das falsch gemacht. Also nicht im objektiven Sinn falsch, aber sie haben die Leute weniger erreicht. Und das hat dazu geführt, dass wir halt so viele unterschiedliche Achsen so sichtbar hatten auf der Straße. Also die Achse der Gesundheit, der Risiko, Personen nach Alter oder nach Krankheiten, derjenigen, die so, auch wenn es ihnen finanziell schlecht gegangen ist, aber so prinzipiell so eine Zukunftssicherheit hatten, so ein Locus of Control, sagen wir dazu, es ist immer noch in meiner Hand und ich werde das schon irgendwie packen, während andere, denen es objektiv viel besser ging, sagt, nee, also das ist jetzt das Ende. dass die Leute sich unterschieden haben, ob sie familiäre Kreise, Freundschaftsnetzwerke hatten, die sich halten ließen oder ob sie halt neu in der Stadt waren und das überhaupt noch nicht hatten. Also dieses Ganze hat sich auf einmal so, ja, wie als ob man eine Decke weggezogen hätte, in dieser Krise gezeigt und hat mir doch auch klar gemacht, dass man vor der Krise viel mehr in so einem gesellschaftlichen Miteinander, an das Hinsehen, so habe ich das, glaube ich, auch in der Stiftungsrede gesagt, hätte was verändern müssen oder genauer hinschauen müssen und mehr unter die Decke schauen müssen.
Dieses genaue Hinsehen, das ist ja auch etwas, was die Stiftungswoche gerne macht. Zur Stiftungswoche gehört natürlich auch, dass wir zivilgesellschaftliches Engagement sichtbar machen. Und dieses Engagement lebt natürlich in den Stiftungen zum ganz, ganz großen Teil von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Helferinnen. Und 90% der Ehrenamtlichen gehörten oder gehören auch immer noch zu einer Risikogruppe, die während des Lockdowns, während der letzten beiden Lockdowns natürlich nicht aktiv werden konnten. Positiv ist mir auch aufgefallen, dass gerade in der Nachbarschaft viel passiert, dass da viel Hilfsbereitschaft zu sehen ist. Vor allem, Sie haben gerade das Wort Event benutzt, Nachbarschaftsevent, da klingelt bei mir natürlich gleich im Kopf die Aktionismusglocke. Ist das Aktionismus? Können wir das auch in ein konsequentes gesellschaftliches, zivilgesellschaftliches Engagement rüber retten? Oder ist das jetzt gerade so, weil wir uns in einer Notsituation, in einer Krisensituation befinden?
Naja, Aktionismus war tatsächlich meines Erachtens dieses Klatschen, das wurde bei mir zu einer Eventkultur. Also das kann ich gar nicht anders sagen, ob das dann 18 oder 19 Uhr war. Und die Leute standen da und diese ganzen Straßen runter wurde geklatscht. Daraus hat sich nicht viel ergeben. Das war ein eher sich selbst versichern und Spaß haben und mit den Kindern klatschen dazustehen, als tatsächlich der Ausdruck von Solidarität zu jenen, die ungeschützt in Krankenhäusern zu arbeiten haben. Da hätte man, glaube ich, andere Formen finden müssen. Was ich nicht als Aktionismus kennzeichnen würde, sind anhaltende Dinge, wo man füreinander einkaufen geht beispielsweise oder bestimmte Aufgaben übernimmt. Das hätte ich mir gerne ein bisschen koordinierter und von anderen Personen in die Hand und weniger auf individuelle. Das bringt mich jetzt auch selbst, ich mache das ja auch selbst, dass ich jetzt da aus dieser Krise komme, wo viele Leute einfach nicht rausgehen durften oder nicht rausgehen wollten, dann Besorgungen noch mache. Da komme ich gar nicht mehr weg davon, weil ich gar nicht wüsste, an wen ich das weitergeben kann. Das ein bisschen stärker zu begleiten und in so ehrenamtliche oder bezahlte, wie auch immer, Netzwerke reinzugeben, das hätte uns geholfen, hilft uns aber auch immer noch. Und da waren wir zu schwach und sind, glaube ich, grundsätzlich in Deutschland eher schwach. Und da beziehe ich mich jetzt auf etwas, was ich als soziale Innovationen kennzeichnen würde. Also nicht technische oder nicht die Anwendung von Technik, sondern wie gehe ich unter den gegebenen Umständen so vor, dass ich das maximal Mögliche tue.
Welchen Eindruck haben Sie, wie können wir das Maximale aus diesem Verantwortungsgefühl, was ja schon gezeigt wurde, auch rausholen?
Also ich habe mich sehr auch über das Spontane gefreut, weil das auch wichtig ist. Man muss Dinge organisieren, aber spontane Äußerungen des Zuspruchs und sowas sind, das hat ja Frau Almendinge auch nicht in Frage gestellt. Ich glaube tatsächlich, dass die aufgrund verschiedener Aspekte, wenn die Zivilgesellschaft das jetzt richtig anfängt und da ist dringend notwendig, dass wir darüber diskutieren, was machen wir, das aufzunehmen, dann kann die Zivilgesellschaft sogar gewinnen aus den Erfahrungen dieser Zeit. Also es ist immer so, dass in Notsituationen, da geht es nur auch gar nicht anders, da halt stehen Menschen zusammen und dass, wenn sich, was wir alle hoffen, die Notsituation also bald verdünnisiert, dann geht es auch wieder anders. Man findet es schön, aber es ist auch nicht mehr so notwendig. Aber ich glaube auch nicht, dass sich die Gesellschaft jetzt so ad hoc sofort und sagt, so, das haben wir jetzt durch, die Erfahrung haben wir gemacht, jetzt ändern wir uns alle. Das nicht, aber ich glaube, dass langfristig doch mentale Spuren zurückbleiben. Also die Erkenntnis, wie fragil gesicherte Lebensumstände sind. Die Erkenntnis, dass du, wie stark du auf andere Menschen angewiesen bist, auch einfach auf ihre Gegenwart angewiesen bist, aber auch auf die Unterstützung angewiesen bist. Sowas setzt dich fest. Und ich habe mir überlegt, ich habe mir nochmal diesen Survey, wie das heißt, also die Erhebung der Bundesregierung zum ehrenamtlichen Engagement 2019 angeschaut. Ich muss mal sagen, ich finde es bemerkenswert, es sind 39, also 2019, von 2000, vor der Pandemie, das waren die Zahlen, 2019, 39,7% der Menschen über 14 Jahren in mindestens einem Bereich ehrenamtlich tätig. Ich finde das bemerkenswert, weil wir ja auch noch irgendwie dazurechnen müssen. Also die ganzen Nachbarschaftshilfen, die Pflegearbeit, die zu Hause geleistet wird. Ich möchte mal festhalten, also so diese Gesellschaft von lauter Ichlingen, die scheint so doch nicht zu existieren. Und dann sagen von denen, die sich nicht engagieren, und das kenne ich noch aus der Zeitung, die Zahlen bleiben eigentlich gleich, etwa 60% derjenigen, die sich noch nicht engagieren, sagen, sie würden sich eigentlich ganz gerne engagieren. Und ich glaube, da können die Stiftungen, kann die Zivilgesellschaft ansetzen, dann muss man auch neue Formen erfinden. Diese traditionellen Bindungen, wie es früher auf dem Land bei der Freiwilligen Feuerwehr im Sportverein gab, wo schon der Großvater mitgewirkt hat, die wird es so nicht mehr geben. Aber es gibt andere Formen und da können wir uns jetzt mal dran setzen, die zu entwickeln, weil das Bedürfnis bei sehr, sehr vielen Menschen ist da. Und die tun ja dann auch nicht nur gegebenenfalls ihren Mitmenschen oder der Umwelt oder der Kultur oder was weiß ich, was Gutes, sondern auch sich selbst. Und das finde ich, da kann man jetzt ansetzen und da sollten die, gerade auch die Stiftungen, auch mit ihren neu gewonnenen Erkenntnissen, auch im nicht nur, aber auch im digitalen Bereich, da kann man die Informationen und die Informationen verbreitern und die Zugangsschwellen senken. Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir doch ein bisschen was Positives mitnehmen aus dieser Situation.
Also das mit den Ichlingen, das ist auch empirisch vollkommen richtig, das ist Quatsch. Die Vermächtnisstudie, die mit der Zeit noch mit Infos, die zeigt es immer wieder, dass die Personen, wenn man fragt, was ist ihnen das Wichtigste, das ist dieses Wir-Gefühl, das ist das, mit anderen zusammen zu sein. Das Problem ist dann ein bisschen, was dieses Wir ist, und bei vielen ist es eben nur, in Anführungszeichen, die Familie, nur heißt nicht, das ist in keiner Weise negativ. Aber wir wissen, dass vieles eben auch über entfernte Bekannte läuft, über Personen, die ich über Ecken kenne. Und genau da, dieses über Ecken kennen, da müssen die Stiftungen rein, um da Hilfestellungen zu geben. Weil wir haben jetzt gestern wieder die Daten gesehen über antisemitische Ausuferungen, die natürlich in so einer Krise, da fand ich das halt interessant, dass es irgendwie andersrum dargestellt wurde. Ich weiß aus der Forschung, dass Vertrauen in Personen, die woanders herkommen, die andere Religion haben, immer dann abnimmt, wenn man weniger Kontakt zu anderen hat. Ja, und dieses Entzerren sozialer Kreise, was die Krise ja auch gemacht hat, führt natürlich zu einem Verlust an gegenseitigem Vertrauen, was wir auch empirisch schön zeigen können. Und das ist eine der Formen, in der sich das dann materialisiert. Und das ist eine gefährliche Form. Also vollkommen zustimmend zu dem, was Frau Schatz sagt. Ich sehe auch hier, dass die Stiftungen eine Helping Hand sein können, unterschiedliche Kreise zusammenzubringen und dass die Akzeptanz der Personen doch überwiegend da ist. Und dann geht es darum, diese 25-30% eben auch zu erwischen.
Also wenn ich da das gerade noch ein bisschen weiterführen kann, also in der Vorbereitung jetzt auf die Sendung, auf den Podcast, habe ich mir natürlich auch ein bisschen Artikel durchgelesen und auch diese Erhebung der Bundesregierung, die fand ich ganz interessant. Und da ist mir eines aufgefallen, das ist ja auch irgendwie naheliegend. Also wie gesagt, die Zahl der Menschen, die sich engagieren, die ist gewachsen in den letzten 20 Jahren. Wo es ein Minus gibt, also schon die ganze Zeit, das hängt mit den Bildungsbiografien zusammen. Und das kann ich mir auch vorstellen, Weil wenn du aus einem Elternhaus kommst, wo die Situation prekär ist und du sagst dann, kommst aus der Schule und sagst, jetzt möchte ich irgendwie, ich kann jetzt nicht, ich möchte jetzt Kröten über die Straße tragen, dann sagen irgendwann deine Eltern, also wenn du so viel Zeit hast, dann kannst du auch, was weiß ich, dich um deinen Bruder kümmern, du kannst Zeitung austragen, du kannst irgendwie was machen. Und ich glaube, da ist ein ganz großes Potenzial. Nur brauchen Menschen, für die die Hürden höher sind, vielleicht Menschen, die sie ein bisschen mitnehmen. Und ich habe mir so gedacht, auch wenn wir jetzt auf die Stiftungen gucken, auch auf die Vereine, auf die Organisationen, dass es so ein bisschen so wie Patenschaften gibt. Dass man wird da wahrscheinlich sehr viel über die Schulen machen, dass man an die Schulen geht und sagt, kommt mal mit, ich zeige euch mal, was wir hier machen. Das sieht so und so aus. Und du kannst ja mal mitmachen, du musst auch nicht gleich, also was weiß ich, Mitglied werden oder so. Also, dass man diese Schwellenangst ein bisschen abbaut. Und für mich, also Frau Almendinger hat es gesagt, ich war ja auch Schirmherrin der von mir so sehr geschätzten und geliebten Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Man sieht, was da für unglaubliche Potenziale sind. Und für mich ist es vor allen Dingen, was fürs gesamte zivilgesellschaftliche Engagement gilt. Es stärkt nicht nur die Gesellschaft, sondern es stärkt auch das Individuum. Es ist ein ganz wichtiges Element der gesellschaftlichen Partizipation. Es ist ein Element, wo Menschen erfahren können, ich bin nicht ausgeliefert, ich kann bei ganz konkreten Dingen, die mir am Herzen liegen, was bewegen. Und wenn wir da ein bisschen nacharbeiten, von mir aus, ich weiß nicht genau, wie man es macht, auch mit digitalen Mitteln, aber vor allen Dingen auch mit persönlichen Begegnungen an den Stellen, wo wir die gerade auch die jungen Menschen mit der schwierigen Bildungsbiografie finden und wo wir sie ermuntern können und sagen, du musst keine Angst haben, du wirst ja nicht gleich verdonnert, irgendwas zu machen, sondern guckst dir mal an und das sind die und die Leute deines Alters, vielleicht ist es auch ganz lustig. Also da liegt, glaube ich, noch ganz viel, was wir tun können und was wir auch noch ein bisschen besser machen können als die vergangenen Jahre.
Tatsächlich gibt es ja, wie Sie schon sagen, sehr, sehr viele Angebote von allen möglichen Stiftungen, Bürgerstiftungen gibt es in fast jedem Bezirk in Berlin mittlerweile. Frau Almendinger, Sie haben in der aktuellen Stiftungswelt tatsächlich angesprochen, man muss auch eine Verbindung schaffen zwischen den Menschen, zwischen der Zivilgesellschaft und den Stiftungen. Und das könnten zum Beispiel Foren sein. Wie können wir dieses Verbindungsglied schaffen und auch für alle Schichten gleichermaßen sichtbar und erreichbar machen?
Ich durfte die Wissenschaftsstadt Berlin mit dem Regierenden Johannes Vogel vom Naturkundemuseum eröffnen vor ein paar Tagen, als es anfing. Und ein Satz, den ich da sagte, war, wir müssen von den individuellen Egoismen der einzelnen wissenschaftlichen Einrichtungen runtergehen, weil der Wissenschaftsraum Berlin oder diese Brain City, die ergibt sich nur dadurch, dass wir miteinander arbeiten. Und das ist etwas, was ich natürlich auch über Stiftungen sagen würde, wo ich aber gleichermaßen sehe, dass sich das in den Jahren oder Jahrzehnten, wo ich das beobachte, doch wesentlich verbessert hat, dass die Stiftungen viel mehr sich gegenseitig an die Hand nehmen und sagen, wir schließen uns jetzt zusammen zu diesem Stiftungszweck und nicht mehr ihr eigenes Portfolio schreiben und dann sagen, wir sind aber die Erfolgreichste, und dann hat man natürlich auch immer noch das Problem, die Indikatorik zu messen. Also das erachte ich nach wie vor für wichtig, weil natürlich haben Sie recht, es gibt diese Stiftungen, die machen auch ähnliche Dinge, manchmal erfolgreicher, manchmal weniger erfolgreich. Wir haben immer noch keine guten Möglichkeiten, dieses Stiftungshandeln zu evaluieren, um dann zu transportieren, was zahlt sich denn am meisten aus im Sinne von einer sozialen Integration der jungen Menschen. Und Frau Schatt hat ja das beste Beispiel genannt, wo wir diese sozialen Innovationen brauchen. Wir kommen an viele dieser Kinder, die aus Elternhäusern kommen, wo kein Deutsch zu Hause gesprochen wird, die das deutsche Schulsystem überhaupt nicht verstehen, wo sollen sie das denn auch her verstehen können? Es ist ja sehr einzigartig, um das mal so auszudrücken. Da brauchen wir eine aufsuchende Information, eine aufsuchende, und das braucht gar nichts von oben runter, so eine Belehrung haben und so Patenschaften, das geht wunderbar. Das ist mir noch zu wenig. Und es ist mir auch während der Pandemie nicht schnell genug erfolgt, weil selbst als wir die Tests hatten, selbst als wir diese Impfungen entwickelt haben, haben wir diese Gruppen, die bereit gewesen wären, und da stimme ich auch Frau Schatz zu, es sind viele meine Studierenden, die in der Gastronomie arbeiten, die haben mir die Hütte voll, wo kann ich jetzt da ansetzen? Und wir haben kaum das organisiert bekommen, dass sie in diese Viertel, wo man dann ein halbes Jahr später sagt, diese Kinder sind uns für Jahrzehnte verloren gegangen. Ja, im Hochschulbereich war man da ein bisschen fixer. Also ich, mein Lieblingsbeispiel, weil es, ich sage das oft, ist, dass es doch vor 2 Jahren vollkommen undenkbar gewesen wäre, dass der Berliner Senat das größte Hotel in Berlin anmietet, um Abschlussklausuren in Ballsälen schreiben zu lassen. Ja, aber solche Möglichkeiten hätten wir auch für unsere jungen Kinder gehabt, mehr in die Museen zu gehen, ja, viel Räume, leerstehende Hotels, viel Räume, sie zu matchen mit Studierenden, die gebrannt haben auf so etwas. Ja, da hätten wir abfedern können, und das müssen wir lernen, das müssen wir positiv mitnehmen, dass viel mehr gegangen wäre für die nächste Krise, aber auch außerhalb der Krise sehen wir jetzt Bildungsarmut und solche, ja, Deprivationen, die dann natürlich auch das Rückgrat, das ist ja nicht nur Bildung, es ist ja das ganze Leben, was durch Bildung mitgekennzeichnet wird, sterben.
Wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten in unserer Zeit. Ich habe noch eine letzte abschließende Frage, denn mich würde natürlich interessieren, wozu Sie jetzt in diesem Moment die Leute, von mir aus auch die Politik, am liebsten anstiften würden. Sie haben gerade schon gesagt, es gibt viele Leerstände, es gibt viele Lehrräume, die kann man alle benutzen, die kann man sinnvoll besetzen.
Ich antworte mal gleich, weil Frau Almendinger auch ein Beispiel gebracht hat, was mein Leib und Magen und Herzens- und Seelensanliegen war. Also weiß ich nicht, seit ich krabbeln kann. Nein, seit ich mich intensiver mit den Stiftungen beschäftigt habe. Die Kooperation. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Da hat sich auch schon vieles verbessert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht im Stiftungsrecht, also ich bin hier kein Jurist, ich weiß nicht genau, was es ist. Aber wenn von Seiten der Verwaltung, wenn von Seiten der Politik, aber auch von den Organisationen selbst, da wünsche ich mir von Herzen, dass da mehr zusammenkommt, sodass wir zum Beispiel auch eine Begleitung von Menschen, die Unterstützung brauchen, von dem Vorschulalter bis zur Ausbildung. Also es gibt auch solche Beispiele, wo es gibt dann Organisationen, die kümmern sich um die ganz, ganz Kleinen und dann welche Schulkinder und so. Und dass man die stärker zusammenbringt. Und für mich war der Augenöffner, das weiß nicht, ob es in Berlin angefangen hat, es gibt jetzt in sehr vielen Städten diese Einrichtung Willkommen im Fußball, wo, also ich glaube, 5 war die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, die hat das organisiert, die DFL-Stiftung hat das Geld gegeben, der SC Siemensstadt hat seinen Platz zur Verfügung gestellt, Hertha BSC, Jugendtrainer und Ausrüstung, und da konnten, und dann gab es einen kleinen Verein, der ist zu den neu angekommenen Geflüchteten gegangen, hat gesagt, habt ihr nicht Lust zu kicken? Dann, die haben sich alle zusammengetan. Und daraus hat sich natürlich ganz viel ergeben, und auch in anderen Städten, da kamen dann noch lokale Stiftungen dazu, die haben dann gleich den jungen Menschen hinterher noch Sprachunterricht erteilt und so. Aber einfach diese Form der Organisation, wenn es da hakt, das sind die Sachen, die ich als Nicht-Insider nicht so beurteilen kann. Also wenn es da Knüppel gibt, die einem zwischen die Beine geworfen wird, jenseits, sagen wir, der eigenen Bedeutungsmacht, dass man das abbaut, dass man da noch stärker Konzepte entwickelt. Wie können dieses zivilgesellschaftliche Engagement wie Zahnräder ineinander greifen, damit wir bestimmte Bereiche nicht aus den Augen verlieren und nicht so segmentiert. Also da kümmere ich mich um die Jungen und da kümmere ich mich um die Alten und da irgendwie die in der Mitte und die Umwelt ist auch noch schön, sondern dass man das in Verbindung bringt. Und wie gesagt, da gibt es schon sehr, sehr gute Ansätze, aber das könnte man noch weiterentwickeln. Und ich glaube auch, diesen Erfolg, den man damit hätte, der würde viele Menschen auch motivieren und sagen, ja, da mache ich mit.
Ich würde dem in der Tat zustimmen. In dem Vorgespräch hat Frau Schatt erzählt über ihr Unverständnis darüber, dass wir oft im Leben Wände sehen, die 400 Meter entfernt sind, und aber trotzdem weiterlaufen, so als ob es keine Wand gäbe. Und fragte sich ja, wieso können wir da nicht schon 400 Meter vor dieser Wand uns Gedanken darüber machen, wo ein Umweg ist oder wie man um diese Wand vielleicht andersrum kommt. Und was für mich jetzt das Wichtigste ist in dieser Situation, ist, dass wir in vielen Bereichen so viel gelernt haben. So viel gelernt haben, was gut gegangen ist, aber auch was schlecht gegangen ist. Dass ich gerne hätte, dass wir uns jetzt die Zeit nehmen, um Maßnahmen zu treffen, um Wege zu finden, um diese Wände, die wir so fest zementiert haben, zu umgehen, neue Formen zu entdecken. Und ich kann das jetzt nicht ausführen, aber eines haben wir genannt. Wir haben gesagt, wir brauchen irgendwo eine Entflechtung von beruflicher Zeit und familialer oder persönlicher Zeit. Das Problem ist aber, dass wir es ja nicht nur für uns individuell brauchen, sondern dass wir auch gesellschaftlich gemeinsame Zeiten definieren müssen. Wir haben meines Erachtens natürlich persönlich was davon, wenn wir persönlich diese Entzerrung hinbekommen. Aber wenn Frau Schatt dann immer sozusagen Familienzeit oder Freizeit hat, wenn ich arbeite und umgekehrt, dann gibt es ja gar keine Möglichkeiten eines gesellschaftlichen Raums, sich zu treffen. Also das ist jetzt ein Beispiel von vielen, die ich nennen könnte, wo man sich ernsthaft hinzusetzen hat. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, man macht immer noch so eine Politik, dass hier und jetzt und dann morgen und übermorgen, ohne diesen Blick nach vorne.
Die Voraussicht, die Vorausschau, die da drüber steht, mit einer gewissen Flexibilität, das höre ich so ein bisschen raus, dass das gewünscht ist. Wäre das vielleicht auch ein Thema für die nächste Stiftungswoche? Flexibilität, Spontanität, Kooperation?
Es hört sich, finde ich, sehr gut und sehr schön an, aber wir haben in den letzten, 16 Monaten gelernt. Also ich denke jetzt überhaupt noch gar nicht an die nächste Stiftungswoche. Sie müssen das, Frau Malles, weil Sie damit beschäftigt sind. Aber wie schnell Dinge ganz anders werden können. Und trotzdem gehen wir das an und freuen uns drauf. Und ich bin immer noch sehr, ob ich schon gesagt, ich bin ein militanter Optimist, schon aus purer Sturheit und purer Bockigkeit, dass wir uns dann wieder persönlich begegnen. Ich fand das immer unglaublich schön und man hat unglaublich tolle Menschen getroffen und ganz viele Informationen und Inspirationen mitgenommen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir uns dann bei der nächsten Stiftungswoche wieder persönlich sehen. Und also ich finde Flexibilität, das ist so, ich würde es anders nennen. So Flexibilität ist so ein Blabberl, was überall drauf hängt.
Widersprechen müssen.
Aber das ist so, wie können wir einfach offener, beweglicher werden, mehr aufeinander zugehen und sagen, hups, wo ist die Schwierigkeit, kommen wir da irgendwie drum rum. Ich finde es gut. Aber wenn Ihnen was anderes einfällt, wird es mir wahrscheinlich auch gefallen.
Ich bin ein flexibler Mensch und ich finde, das ist so eine Individualisierung, dass die Menschen flexibel zu sein haben.
Die Strukturen.
Ich bin Sozialwissenschaftlerin, denn wir müssen ganz anders in Strukturen denken. Und von daher ist dieses Wort der Flexibilität ist für mich ein falsches. Also,
nein, aber ich hatte Frau Malles, Entschuldigung, auch so verstanden, als dass man sagt, die Strukturen müssen flexibler werden, nicht so festgeklopft.
Also
nicht so.
Mir ging es tatsächlich um Konzepte, die auf eine Voraussicht hingebaut sind und auch mehr Flexibilität in der Gesellschaft ermöglichen. So war es jetzt gedacht, aber möglicherweise ja, gibt es natürlich ein besseres Wort, was das
einfängt. Nein, das ist, dann ist das, ich meine, es gibt ja Buchtitel über Buchtitel, die immer diesen Flick, das habe ich jetzt automatisch offensichtlich, ohne genau hinzuhören, sehen Sie, so passiert es, damit assoziiert. Und wir brauchen natürlich die individuellen Voraussetzungen, um überhaupt flexibel agieren zu können. Das hat viel mit Bildung zu tun, darüber haben wir lange gesprochen. Und wir brauchen die Institutionen und Strukturen, die über den Tellerrand hinausschauen und immer neu fragen, was können wir denn tun, auch wenn es gegen irgendwelche Bestimmungen im Hier und Jetzt.
In diesem Sinne, finde ich, war das ein sehr schönes Schlusswort. Ich habe mich jetzt erstmal über diese Begegnung gefreut und hoffe natürlich genauso wie Sie beide, dass wir uns im nächsten Jahr zur Berliner Stiftungswoche im April 2022 auch mal wieder an einem gemeinsamen Ort treffen können, um die Diskussion weiterzuführen. Bis dahin vielen Dank, Frau Almdinger, vielen Dank, Frau Schad. Hat mich sehr gefreut.
Wir danken Ihnen auch für das Engagement und die Weitsicht in diesem Falle.
Wunderbar, danke schön.
Dankeschön.